sich nicht gemütlich hin und hören Sie mir zu. Sehen Sie, ich komme aus dem Lande Nordrhein-Westfalen, das ja für Württemberg beinahe Ausland ist. Und wir sind ein Land, das einer herrlichen Zukunft entgegengeht. Bei uns ist über dem Lande immer eine große Dunstglocke von der Industrie. Aber jetzt machen die Parteien ja einen großen Wetteifer, dass die siegende Partei einen blauen Himmel über dem Ruhrgebiet schenken will. Ja, da haben wir das schon verfolgt. Frank will blauen Himmel machen, jetzt Adenauer auch, nicht? Das wird toll blau bei uns, naja. Ja, und in diesem Lande Nordrhein-Westfalen hat Gott in vergangenen Zeiten große Erweckungen geschenkt. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, die heute noch nachwirken. Da ist in Westfalen eine kleine Stadt, die heißt Siegen. Siegen. Und um die Stadt Siegen rum, das Land nennt man das Siegerland. Da gibt es Eisengruben und im Übrigen ist das Land ziemlich arm. Aber da hat Gott geistlichen Reichtum geschenkt, in dem Siegerland. Sehen Sie, in Siegen ist ein Gemeindehaus gebaut worden, das war im Kriege kaputt gegangen durch Bomben und da haben sie es neu gebaut. Ein kleines Städtchen Siegen ist nicht sehr groß. Für unsere Verhältnisse nicht. Was wie groß ist Siegen? 80.000 Einwohner, das ist für uns ganz klein, nicht? Und die haben ein Vereinshaus, also ein Gemeinschaftshaus gebaut mit 3.000 Plätzen. Und ärgern 3.000 Plätzen. Das gibt die ganze Deutschland nicht wieder. Und ärgern sich heute, dass es zu klein ist. Das müssen wir miterleben, so ein Kreisfest der Jungmännerbünde in der Hammerhütte, so heißt das Gemeindehaus. Da habe ich neulich gesprochen, da geht das Herz auf. Nicht? Da steht man einfach, die haben keine Rednerpult und nichts, da steht man auf der Galerie des ersten Stocks, über einem Galerien, da um einen rum das Volk, unter einem und lauter junge Männer und Männer. 3.000, 4.000, also herrlich, nicht? Und es geht alles zurück auf die Erweckung am Anfang des vorigen Jahrhunderts in den 30er, 40er Jahren. Und was mir so, ich habe das studiert, die Geschichte dieser Erweckung, was mir so groß ist, es geht im Grunde zurück auf einen jungen Mann, der mit dem Herrn Jesus richtig ernst machte. Das war ein reicher Gärtnermeister, Tilman Siebel, der Junge, das Tilman Siebel, den Namen könnt ihr euch gut merken. Also auch den Kurt Jürgens und so eine Typen und Brigitta Bardot euch merkt, das hatte ich nicht für so wichtig, aber den Tilman Siebel hielt ich für viel wichtiger. Nicht wahr? Das heißt ja gar nicht so, habe ich falsch gesagt noch. Ich kenne die Typen nicht, ich will sie gar nicht kennen, nicht wahr? Über so ein Spiel. Ja. Kurz und gut, dieser Tilman Siebel hat früh ein Geschäft von seinem Vater geerbt, eine große Gerberei. Und lebte wie alle jungen Leute, er glaubte auch an Herrgott, aber er lebte völlig in der Welt. Und da, weil das Land so arm ist, gingen viele Maurer oft ein halbes Jahr weg nach auswärts, um Geld zu verdienen. Und da kommen ein paar zurück aus dem Wuppertal. Und man merkt ihnen an, sie sind anders geworden. Und einer von diesen zurückgekehrten Maurern sagt zu dem jungen Gerbermeister, dein Weg führt ins ewige Verderben. Du solltest umkehren. Da sagt er, du bist ja wohl verrückt geworden, nicht? Und da sagt dieser Maurer bloß, wenn du einmal den Gottfried Daniel Krummacher predigen hörtest in Wuppertal, dann würdest du anders denken. Das war ja kein sehr tiefgehendes Zeugnis, nicht? Aber das ließ dem Tilman Siebel keine Ruhe. Und eines Tages machte er sich auf von Siegen nach Wuppertal, um eine Predigt von Gottfried Daniel Krummacher zu hören. Also sie wohnen auf 3 Schritt neben der Kirche, aber sie gehen nicht rein, nicht? Also er ist von Siegen nach Wuppertal. Zum Teil mit der Postkutsche damals vorne, nicht mit dem Auto, nicht? Und zum großen Teil zu Fuß. Und am Sonntag, an einem Sonntagmorgen steht er unter unterbarmer Hauptkirche und wundert sich, wie das Volk zu dieser riesigen Kirche zusammenströmt. Er findet auch bloß noch einen Stehplatz und dann hört er diesen Erweckungsprediger des Wuppertals, Gottfried Daniel Krummacher. Ein gewaltiger Mann war das. Sein Bild in meinem Studierzimmer. Ein Quadratschädel, nicht? Ein Mann, mit dem Gott gerungen hat und der mit Gott gerungen hat. Ein Zeuge Jesu Christi. Diese eine Predigt wirft diesen Tillmann Siebel völlig um. Er erkennt zum ersten Mal den heiligen Gott. Und wie sein Leben vor diesem heiligen Gott völlig verlorenes ist. Er geht ganz erschüttert raus und sagt, ich muss mit dem Pfarrer reden. Draußen fragt er einen, wo wohnt dieser Pfarrer? Und da sagt man ihm, willst du den besuchen? Ja, tu das mal lieber nicht. Das ist ein grober Mann. Und der kann schwätzerlich leiden. Jeden zweiten Besucher schmeißt er einfach raus. So war der. Und hier gibt es schöne Geschichten. Nicht, da waren mal dieser Gottfried Krummacher mal eine Gesellschaft. Und da haben die Leute so geschwätzt, wissen Sie so, das wäre also sinnlos. Und da hat man ihn gefragt, was hatten Sie von der Sache? Dann hat er gesagt, kennen Sie die Naturgeschichte Kaninchen? Wieso? Nee. Die machen überall Löcher und bringen es doch zum nichts, sagt er. So. Und nun macht, gut, er lässt sich also die Wohnung zeigen, er riskiert es, abgewiesen zu werden. Dieser Gottfried Daniel Krummacher war Junggeselle, er war sehr zurückgezogen gelebt. Der junge Mann schellt, damals gab es noch keinen elektrischen Klingelknopf, er zählt an den Glockenzug und dann macht ihm der Gottfried Daniel Krummacher selber die Tür auf. Und der junge Mann stammelt, ich möchte ein Kind Gottes werden. Und dann merkt der Gottfried Daniel Krummacher, das ist kein Schwätzer. Das ist kein Schwätzer. Dem geht's ums Ganze und nimmt ihn in sein Zimmer. Und dann kommt ein Gespräch zwischen dem Alten und Jungen, zwischen dem, der dem Herrn gehört und den Grund des Glaubens gefunden hat und dem, der sucht. Das endigt damit, dass der junge Mann niederkniet und der Alte ihm die Hände auflegt und ihn dem Herrn Jesus weiht. Und dann sagt der Sohn, du gehörst zu diesem Herrn, und nun geh in deine Heimat und führ Menschen zu Jesus. Und dann geht der Junge zurück. Ein veränderter Mann. Ich bin durch manche Zeiten, ja auch durch Ewigkeiten, in meinem Geist gereist. Nichts hat mir das Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Gott sei gepreist, so ging es dann. Nun kommt er zurück. Seine Freunde sind zuerst sehr erstaunt, als er abends nicht mehr in der Wirtschaft ist. Man ist gewohnt, er wird abends bis in die Nacht gezählt. Sie haben Geld. Und der Tillmann Siebel kommt nicht. Und da besuchen sie ihn und sagen, was ist los. Und dann erzählt er ihm, was ihm widerfahren ist. Ich habe einen Herrn gefunden. Und jetzt lade ich euch ein in meine Wohnung. Wir wollen jeden Mittwochabend eine Bibelstunde halten. Miteinander hier unter Gottes Wort, wir unter uns. Wir wollen forschen der Bibel, dass die Wahrheit ist. Und die meisten seiner Freunde sagen, du bist verrückt, mein Kind, nicht und geh ab. Und ein paar bleiben. Und so entsteht der Anfang dieser Erweckungsbewegung. Ein Mann, jetzt sind schon ein paar, kommt jede Woche zusammen um Gottes Wort und dann sonntagsabends auch. In aller, nicht wahr, sie haben kein Missionar, kein Pfarrer, der Pfarrer war ein ganz solcher Mensch, der dagegen gekämpft und so vergeben. Der unter sich Anfänger im Glauben haben sie einfach miteinander das Neue Testament studiert. Und das hat eine solche Bewegung hervorgerufen, dass die Freunde, die nicht mitmachen, nun langsam unruhig wurden. Immer mehr sprangen ab zu Tillmann Siebel. Und dann haben die zurückgebliebenen Zechbrüder beschlossen, sie wollten ihm einen abends mal eine Katzenmusik bringen, um die Bibelschule zu stören. Das war ein Sonntagabend, wo diese Brüder zusammensaßen an Gottes Wort und da kamen die anderen, es war schon dunkel, war ein Wintertag und hatten sich ausgerüstet mit Musikinstrumenten, mit so einer Knarre, mit einer Gießkanne, weil er drauf bläst, nicht mit Blechstöpfen und Deckeln und womit man Radau machen kann. Und dann zogen sie vor das Fenster ihres alten Freundes und haben da einen schrecklichen Lärm vollführt. So wie Tillmann Siebel früher war, wäre rausgekommen, hätte die Fahrer verprügelt und es wäre eine richtige Keilerei geworden. Aber nichts regt sich. Das macht sie unruhig. Sie gehen auseinander ein bisschen wie geprügelte Hunde und einer denkt, ja, ich möchte doch wissen, was machen Sie denn eigentlich da in der Bibelstunde? Was machen Sie da eigentlich? Und nun kennt er das Haus seines Freundes. Er weiß, man kann durch die Hintertür reinkommen, die ist aber offen, und in die Küche. Und da ist so ein Schiebfensterchen in die Wohnstube. Wenn er sich da reinschleicht, dann könnte er horchen, was in der Wohnstube macht. Und so legt er seine Gießkanne weg, nicht da, und schlittert über den Zaun, durch den Grasgarten, durch die hintere Tür, Dusel und Gang, horchen sie, wie da drin über den Erlöser gesprochen wird. Und dann geht auf einmal leise die Küchentür auf. Was ist das? Und da kommt einer rein, da merkt man, da kommt noch einer, den es auch hinzieht, mal rauszukriegen, was da ist. Ne? Da kommt ein Dritter an. Und ehe sie bangen können, dass uns weiter sitzen, stößt er an irgendeine Blechschüssel und die fällt rasselnd herunter. Und nach einer halben Minute erscheint der Tillmann Siebel mit dem Licht. Und da sitzen drei seiner Freunde verlegen in der Fensternische. Ja, was macht ihr denn hier? Ja, kommt doch in die warme Stube rüber. Ja, wir wollten ja mal hören. Ja, das könnt ihr ja hier viel besser. Und dann nimmt er sie mit rüber. Und dann im überströmten Gesicht der Bürgermeister kniet. Und sagt, oh Tillmann Siebel, so wie mein Sohn gestorben ist, so will ich auch sterben. Ich habe gelernt, man muss sein Leben so einrichten, dass man so sterben kann. Man kann nicht im Sterben sich bekehren und muss es rechtzeitig tun. Ich komme auch in eure Stunde. Und von da war es natürlich ausgeschlossen, die Bewegung zu hindern. Als mal ein Bote von der Brüdergemeinde über die Berge kam und einen Bauern traf und hat gefragt, sage mal, wie heißt der Ort da unten? Da hat er gesagt, Freudenberg. Dann hat der Bote von der Brüdergemeinde gefragt, gibt es da ein paar Fiene, so nannte man Feine, so nannte man die Gläubigen damals im Rheinland, gibt es da ein paar Gläubige? Und da sagt der Bauer ganz wütend, Gläubige, das ganze Nest ist voll davon. Das ganze Nest ist voll davon, nicht? Und von da ist ein Feuer ausgegangen, was also heute noch brennt im Siegerland. Ich erzähle euch das, um zu sagen, wie kann ein Mensch, den Gott erreicht, ein Segen werden. Und nun sitzen hier so ein paar Tausend. Kinder, was könnte aus euch werden, wenn ihr ganz Gott gehört? Aber jetzt wollen wir erst noch mal ein Lied singen. Ja, alle miteinander. Auf ihr Herz ausgeschüttet. Nicht? Und in dem von uns erfundenen Psalm 1961 soll ein junger Mensch unser Tage einmal sein Herz ausschütten und aussprechen, was die jungen Menschen unserer Tage empfinden. Und dann wird Antwort darauf gegeben auf jeden einzelnen Vers. Ja, also du hast Wort.
Du liest einmal den Psalm ganz vor und danach versweise und zu jedem Vers ein kleines Sketch hier machen. Das machen wir dann. Was ich tue? Ich besuche Abendschulen. Ich habe einen tollen Job. Ich muss etwas werden. Ich will weiterkommen. Aber wie soll ich mit mir selber fertig werden? Ich suche jemanden, der mich ernst nimmt. Fragt mich denn keiner nach meiner Not? Wem brauche ich denn nichts mehr vorzumachen? Wollt ihr wissen, wie es mir geht? Ich bin besoffen und habe Durst. Ich schlage mir den Bauch voll und habe Hunger. Ich möchte den ganzen Mist vom Halse haben. Ich möchte neu anfangen können. Ich möchte frisch gewaschen sein. Ich möchte frische Wäsche tragen und dauernd danach riechen. Seinen Namen kannte ich kaum. Und als ich ihn nach langer Zeit wieder hörte, da dachte ich, abgestanden und überlebt. Ich bin fern von dir, Jesus. Mein Leben läuft langweilig. Ich will dich nicht. Aber meine Einsamkeit quält mich. Jetzt von vorn. Was ich tue? Besuche Abendschulen. Ich habe einen tollen Job. Ich muss etwas werden. Ich will weiterkommen. Aber wie soll ich mit mir selber fertig werden?
Da sitze ich nun. Es geht jetzt schon anderthalb Jahre so. Besuche eine Abendschule. Will weiterkommen. Meine Eltern haben mir verboten, zum Waisenhaus zu gehen. Ich habe keine Zeit für mich. Ich muss nur an Schule denken. Wenn ich jetzt mal meinen Zeitplan durchsehe. Morgen haben wir 6 Stunden Abendschule. Es fängt um 7 Uhr an. Ich habe um 4 Uhr Feierabend. Ich bin um 5 Uhr zu Hause, muss essen und dann noch Schularbeit machen. Schon wieder einer. Herein.
Guten Tag, Erich. Wie geht's dir?
Oh, sagen wir jetzt, ich setz ihn mal. Ja, Mathematik. Wir schreiben nächste Woche eine Mathematikarbeit. Ich habe mich noch nicht vorbereitet. Was soll ich machen? Ich muss arbeiten, arbeiten. Ich habe keine Zeit für mich.
Erich, ja? Ich möchte dich einladen zu unserer Bibelstunde.
Hören Sie? Schon wieder einer von den Klub. Klaus, ich habe dir das schon mal gesagt, ich habe keine Zeit für mich. Wie soll ich denn dann noch Zeit haben für das? Kannst du das nicht verstehen? Meine Eltern sagen mir dauernd, du machst viel zu wenig. Und dann kommst du an und sagst, komm zur Bibelstunde.
Man muss doch Zeit für sich haben.
Zeit für sich haben? Mensch, Junge, ich habe keine Zeit für mich. Ich muss weiterkommen.
Hast du denn Zeit für Jesus?
Zeit für Jesus. Klaus, also bitte, ich habe dir das schon mal gesagt, ich habe keine Zeit für mich. Wie soll ich dann Zeit haben für Jesus?
Ja, Erich, ich muss gehen. Mach's gut. Und denk dran, wenn du Jesus hast, dann geht, klappt alles.
Da sitze ich nun. Aber hat er nicht recht?
Und wir gehören doch zusammen.
Wir ziehen alle an einen Strich.
Wir marschieren alle in eine Richtung.
Und trotzdem ist jeder anders.
Wir pfuschen zusammen in der Schule.
Wir gehen gemeinsam ins Kino.
Wir teilen brüderlich unsere Zigaretten.
Und trotzdem fühle ich mich nicht wohl.
Wir bilden eine Clique.
Wir tun auch gute Werke.
Wir haben schon für alte Leute Holzgas.
Und trotzdem habe ich das Gefühl, als rennen wir geschlossen in die Hölle.
Was? In die Hölle?
Ja, Hölle! Ich will hier los und kann nicht. Ich merke, wie der Satan in mein Leben zieht. Ich will hier los und kann nicht.
Eigentlich hast du ja nicht ganz so unrecht.
Ehrlich gesagt, ich wollte auch schon, aber...
Gedacht habe ich es mir auch schon immer. Aber gesagt habe ich es noch nicht.
Und wenn schon, wir ziehen doch an alle an einem Seil und trotten gemeinsam in die Hölle.
Dass der Satan zieht.
Bin ich nicht darauf gekommen?
Ja, ich aber auch ohne dich nicht.
Denn Christsein ohne den anderen, das gibt es nicht.
Aber wenn Jesus uns da unten an den Felsen nicht geholfen hätte, wären wir auch alleine nicht weitergekommen.
Ja, das Band seiner Liebe, das ist es, das uns verbindet und hält.
Du, oft habe ich Angst, dass der Satan uns hier losreißt von diesem Band, dass er uns ins Verderben zieht.
Ja, bei mir war es auch schon. Aber ich komme einfach von diesem Liebesband nicht los.
Weißt du, neulich habe ich gesagt, Herr, ich kann einfach nicht mehr. Herr, ich will nicht mehr. Herr Jesus, ich weiß, dass du lebst, aber ich kann dir nicht mehr gehören. Ich will dir nicht mehr nachfolgen. In all dieser Not und Anfechtung und Spott und Hohn dieser Welt, Herr, ich will nicht mehr. Und weißt du, was da geschah? Ich kann es nicht erklären. Aber das Kreuz Jesu wurde vor mich gestellt. Ich sah ihn, wie er am Kreuz hing und für mich starb und für mich blutete. Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Soll ich dem nicht Treue schwören? Treue bis in Tod und Grab?
Ja, das ist es. Jesus ist auch für 1961 noch eine Aktualität. Jesus ist für uns wichtig. Komm, lass es uns den anderen noch erzählen, was wir bei Jesus gefunden haben, damit noch viele mit an diesem Seile, das Jesus zieht, hängen.
Interessiert mich gar nicht, was ich da singe.
Soll ich dir das mal erklären? Ich lege alle meine Lasten am Ufer des Flusses nieder. Mit der Last ist gemeint deine Sünde und deine Schuld, die du auf dich geladen hast. Und du brauchst es gar nicht tragen. Es hat schon mal ein anderer für dich getragen.
Ja, sag mal, warum sagst du mir das? Ich singe einfach und du kommst hier reingeplatzt und fängst mit meiner Sünde an.
Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Und da kannst du auch Stille finden, bei Jesus.
So? Es wäre eigentlich doch herrlich, wenn es einen gäbe, der einem seine Last abnimmt.
Mein Leben läuft langweilig!
Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habet.
Ich will dich nicht!
Aber Gott will dich! Denn also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Aber meine Einsamkeit quält mich!
Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Psalm 61. Wir singen jetzt mal Lied Nummer 7 bei der Jesu, wie ich bleibe. und Ihnen ein kurzes Wort sagen, das Rolf Gerkert, Student an der Kirchenhochschule in Wuppertal.
Als ich letztes Mal in der Jugendversammlung sprach, da konnte ich noch du sagen. Aber ich glaube, heute muss ich sie sagen. Ist eigentlich schon anderthalb Jahre her. Was ich sagen wollte. Es war einmal ein Mann. Der lebte vor langer, langer Zeit und der ging durch die Gegend und durch die Wüste und er gab Wunder und half Leuten und naja, es war einmal, ne? Es war einmal. Der lebte einmal so vor 2000 Jahren und er tat sowas und die Menschen folgten ihm einige Narben und andere haben ihn totgeschlagen ans Kreuz gehängt. Es war einmal. So habe ich mir 15 Jahren gedacht. Es war einmal. Jesus war einmal und ist nicht mehr. Das ist überholt. Ich war mit 15 Jahren dreimal in der Kirche. Einmal zu meiner Taufe, das zweite Mal zu der Taufe meiner Nichte und das dritte Mal war ich mal so im Kindergottesdienst. Entweder glauben wir an Jesus, dann ganz, oder lasst es ganz sein, bleibt ganz draußen. Ganz draußen bleiben. Macht auch Schluss mit dieser Halbheit, mit dieser halben Frömmigkeit oder ganzen Gottlosigkeit. Was ich erzählen will, habe ich erfahren, selbst erfahren. Ja? Ich war ein ganz gottloser Mensch mit 15 Jahren. Ich habe manche Sünde erlebt und mitgemacht. Da haben mich die Leute vom BH gefragt und gesagt, komm, geh mit ins Weihhaus. Komm mit.
Ich muss sagen, was BH ist, das wissen Sie nicht.
Achso, BH ist also Weihhaus, Jugendhaus und Essen, großes Clubhaus. Habe ich mitgenommen, komm, geh mit zur Bibelstunde. Und ich weiß nicht, wie das kam, ich bin mal mitgegangen. Wollte mir den Laden mal ansehen. Du, und da ist mir Jesus begegnet. Jesus höchstpersönlich ist in mein Leben getreten und hat sich mir offenbart. Ich kann es nicht erklären, wie das ist. Aber es ist so. Jesus lebt auch heute, ich habe es erfahren. Er tritt in mein und dein Leben. Okay, ich wollte ja Sie sagen. Er tritt also auch in Ihr Leben. Ja, er lebt, ich habe es erfahren. Ich bin also in Wuppertal und machte also griechisch und es kam eine Flächen gut in so einen Kaffee ein und sagt, komm, wir wollen uns mal ein bisschen kennenlernen und so. Und er kam und dann ließ er seine neuesten theologischen Erkenntnisse vom Stapel. Mir wurde beinahe schlecht. Und ich sage, du kannst nur so reden, weil du selber keinen Heiland hast. Du hast eine Ideologie, aber keine festen Gründe, auf denen dein Leben steht. Er guckte mich ganz entsetzt an, schwieg. Lange Schweigen, noch länger Schweigen. Dann sagt er, ja, du hast recht. Du hast recht, das ist meine Not. Ich habe keinen Heiland. Und er hat sich aufgemacht zu diesem Heiland. Da habe ich erfahren, dass Jesus sieht. Sieht in aller Frömmigkeit, die doch zugleich Gottlosigkeit ist. Dass da Jesus sieht. Ich will raus von den Ketten dieser Sünde. Ich will auf Jesus gehören. Und ich kann mich raus. Da bin ich zu einem älteren Bruder hingegangen und habe gesagt, du, das ist meine Sünde. Du, ich bekenne sie dir. Und wir sind zusammen niedergekniet und haben gebetet. Und da wusste ich eins, jetzt ist mir die Sünde vergeben. Ich bin frei. Ich darf frei sein von dieser Schuld. Ich glaube, das ist die Herrlichkeit Jesu. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit, wie er uns frei macht von dieser Schuld. Das ist seine Herrlichkeit. Ich wollte, ihr würdet auch sehen, die Herrlichkeit Jesu. Seine Herrlichkeit. Dass ihr sagen könnt, wir haben gesehen und erfahren seine Herrlichkeit gesehen, heute, im Jahre 1961. Das kann man.
Jürgen, geh mal eben das Lied durch. Geh noch einmal das Lied durch. Geh mal durch.
Ja, also, ihr habt gemerkt, dass wir die ganze Zeit hier so einen kleinen Hickhack, so einen kleinen Streit hier so haben, nicht wahr? Das steht nämlich auf dem Programm, das gehört eigentlich immer dazu bei unseren Jugendtreffen. Wir haben das unendlich oft schon solche Jugendtreffen im Württemberger Land gemacht, dass man so einige von diesen Negro-Songs singt, von diesen Negergesängen. Und meine Männer sagen, sie könnten die nicht. Und dabei hatte doch eben selber gehört, wie der da unser Phil Helle hier nicht mehr. Der kann das doch. Der kann das doch, unser Phil Helle. Also das wird klappen, ja? Wie geht das? Soll ich mal erst erklären, was das ist, nicht wahr? Also, da muss ich bitte erzählen wieder. Das ist, als ich noch jung und schön war, im Jahr 1981. Besorgt ihr nicht, dass das mal gewesen ist? Das ist ja unerhört. Das ist lange her, ich gebe das zu. Das war im Jahr 1931. Da saß ich in New York in einem großen Saal und ich war der einzige Weiße in dem Saal. Vielleicht 500 Menschen. Ich war der einzige Weiße. Es war im Stadtteil Harlem, das ist der Stadtteil in New York, in dem die Neger wohnen. Es war eine sehr elegante Versammlung. Unter Neger stellen wir uns dann oft so vor, nicht wahr, so einen Spieß und Messer zwischen die Zähne und Ringe die Nase. Das ist ja doch nicht mehr so. Ihr wisst, dass in USA jahrzehntelang Neger aus Afrika importiert wurden als Sklaven. Die wurden in Afrika gejagt wie Tiere, auf Schiffe verfrachtet, grausam verfrachtet und nach USA gebracht und auf Sklavenmärkten verkauft. Darf ich mal fragen, es interessiert mich jetzt als Schriftsteller, wer von euch kennt Onkel Toms Hütte? Also ist das noch bekannt? Danke, das müssen wir mal wissen, nicht wahr? Da haben wir eine Ahnung von, wie das dazugeht. Und dann gab es einen Präsidenten, Abraham Lincoln, der hat mit den Nordstaaten gegen die Südstaaten gekämpft, hat die Südstaaten besiegt und da bekamen die Neger ihre Freiheit. Und seitdem sind die Neger frei. Aber sie wissen, dass da ein toller Rassengegensatz ist. Man liest da immer wieder, nicht wahr, von großen Krechen. In Little Rock, vielleicht haben sie es gelesen, ja? Oder lesen sie keine Zeitung? Es macht auch nichts, wenn sie keine Zeitung lesen. Früher werden sie eine Zeitung lesen, stimmt nicht. Aber man sollte doch lesen, ja, dass man Bild ist. Kurz und gut, in dem großen Saal, in dem ich da saß, waren nun Neger aller Farben versammelt. Neben mir saß ein elegantes Mädel, die war weiß, meiner Meinung nach. Und dann sah ich ihre Hände, die sie in den Schoß gelegt hatte, und da hatte sie zwischen den Fingern so bläuliche Schatten, und daran sah man, die hat Negerblut. Die kann dann wieder Kinder kriegen, man sieht, die ganz schwarz sind auf einmal, wo ein Neger in der Familie ist. Und darum gilt sie als farbig. Und dann sprach da ein Professor, ein Negerprofessor, kohlrabenschwarz, wie unsere Ruhrkohle so schwarz war der. Und eine wundervoll weiße Wäsche, also da lohnt sich weiße Wäsche zu tragen, weil so schwarz ist, nicht wahr? Und wie die Zähne so blitzten in dein Gesicht und die weißen Augäpfel. Das ist ein sehr eleganter Mann und ein temperamentlich. Und der hielt einen Vortrag über die Rassenfrage. Und dann höhnte er. Da war eine Atmosphäre in dem Saal, das vergesse ich nicht. Wir höhnte. Wir verstehen, dass die weißen Amerikaner Angst vor uns haben. Heute ist jeder zehnte USA-Mann ein Neger und jeder neunte in New York ein Neger. Und unsere Familien haben 10 Kinder und die weißen Familien haben 1 oder 2 Kinder. Sie können sich ausrechnen bis USA, so sagt der Schwarzwirt. Ich verstehe die Unruhe der Weißen, höhnte er. Es tut uns leid, dass wir den Leuten lästig sind. Und dann kam das. Aber wir sind auf eine Einladung hin nach USA gekommen, die war so dringend, dass wir sie nicht gut ausschlagen konnten. Da sah man im Geist diese Sklavenschiffe, nicht wahr? Und ein Beifall. Und da spürte man einmal so diese Atmosphäre noch aus der Sklavenzeit. Als wir auf den Plantagen arbeiteten, rechtlos wie Tiere. Und da im Elend, da haben sie Lieder gesungen, geistliche Lieder, ganz einfach, oft nur so 1, 2 Zeilen immer wiederholt. Und es ist etwas merkwürdig, dass diese Lieder auf einmal in Deutschland wieder rauskommen, dass das junge Volk sie singt. Und jetzt würde ich doch vorschlagen, singt mal so ein bisschen davon. Ihr müsst aber vorher Deutsch, ins Deutsch übersetzen, ne?
Geh hinunter, Mose, geh. Geh hinunter, Mose. Als Israel in Ägypten waren, sprach Gott zu Mose, lass mein Volk gehen, Es ist so bedrängt und kann nicht länger bestehen. Geh hinunter, Mose. Geh nach Ägypten und sage, lass mein Volk gehen. Und dann kommt, lasst uns alle aus der Sklaverei fliehen. Und lasst uns alle in Christus frei sein.
When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressor had they could not stand, let my people go. Go along, Moses, went down in Egypt's land, tell old Pharaoh, let my people go. Thus said the Lord bold Moses said, let my people go. Not I'll smite your firstborn dead, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell on Pharaoh, let my people go. Oh, let us all from bondage flee, let my people go, and let us all in Christ be free, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell old Pharaoh, let my people.
Ich möchte ein Schlusswort sagen. Ich lese aus Johannes 6. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Von da an wandten seiner Jünger viele sich ab und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Heilige Gottes. Meine Freunde, eine dramatische Szene. Die Synagoge in Kapernaum ist voll von Jünger Jesus, von Jünger Jesu. Jesus redet und dann kocht diese Versammlung. Und auf einmal steht da eine kleine Gruppe auf und geht raus. Und dann erhebt sich doch einer und geht raus. Und schließlich läuft der ganze Verein auseinander und dann ist Jesus mit einem kleinen Häuflein von Männern allein. Ein Skandal. Ist das nicht ein Skandal, wenn ein Pfarrer predigt und die Kirche läuft ihm weg? Jesus ist das passiert. Was war geschehen? Diese selben Leute hatten am Tag vorher Jesus zugejubelt. Das ist unser König. Den machen wir zu unserem König. Denn er hatte 5000 Leute gespeist. Und am nächsten Tag, an dieser Stunde, wo das hier passiert, kommen sie wieder zu ihm. Und dann hält Jesus seine Predigt vom Brot des Lebens. Und während dieser Predigt kühlt sich die orientalische Begeisterung sehr schnell ab. Und als Jesus sagt, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch esst, da schlägt die ursprüngliche Begeisterung in helle Empörung um. Ja, ist der hier noch zu retten? Wir sind doch keine Kannibalen. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Die wollen wir nicht mehr hören. Jetzt ist Schluss. Da machen wir nicht mehr mit und dann gehen sie. An dieser Stelle hat der württembergische Theologe Albrecht Benger, den wir wohl alle kennen, gesagt, hier ist eine heilige Musterung. Was das Wort Musterung ist, kennt ihr heute wieder alle. ich könnte es so sagen, wenn jemand für eine Sache als tauglich untersucht werden soll, dann wird er gemustert. An dieser Stelle mustert Jesus seine Jüngerschar. Und ich möchte zwei ganz kurze Punkte sagen, denn dann machen wir Schluss, weil wir schon so einen schönen Nachmittag gehabt haben. Erstens die heilige Musterung. Jesus überprüft seinen Jüngerkreis auf Tauglichkeit zur Nachfolge. Das gibt es also, dass eine große Schar von Jüngern um ihren Meister herum versammelt sind, um sein Wort herum, um ihn selbst herum. Und dann geschieht das Aufregende, dass durch diese Jüngerschar eine große, tiefe Schneise geht. Ein Abgrund bricht auf und es geschieht, dass selbst im Jüngerkreis Entscheidungen über Leben und Tod fallen müssen. Jesus mustert seine Leute mit dem Erfolg, ich sage Erfolg, dass der größte Teil seiner Jüngerschar aufsteht und den Saal verlässt. Das Ergebnis seiner Musterung, viele gehen und ein kleines Häuflein bleibt. Waren die denn tauglich? Was mich an diesen anderen, die gegangen sind, freut, ist, dass sie so ehrlich waren. Das ist eine harte Rede. Als Jesus sagte, wenn ihr nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch esst, da hätten sie ja auch lachen können, hätten ihn gar nicht ernst nehmen können. Wollen wir mal hier bleiben? Vielleicht erzählt er noch so ein paar Witze. Wir sollen sein Fleisch essen. Nein, sie nahmen ihn ganz ernst. Das ist eine harte Rede und die wollen wir nicht mehr hören. Jetzt ist Schluss. Und dann sind sie gegangen. Sie nahmen ihn ernst und gingen. Sie waren ganz konsequent. Aber sie waren nicht tauglich. Auf der Musterung wurde klar, dass sie gehen musste. Und sie gingen. Was gehört eigentlich zum Jüngersein, dabei sein, um seinen Meister herum versammelt sein, um sein Wort herum versammelt sein? Ja, was gehört denn darum dazu? Offenbar genügt das ja nicht, denn die waren ja alle dabei. Und als Jesus dann anfängt zu reden, da kommt die große Scheidung mitten durch den Jüngerkreis. Und dann bleiben nur einige wenige zurück. Und alle anderen gehen wieder zurück, dahin, wo sie hergekommen waren. Gehen wieder dahin, wo alle anderen früher auch waren, wo alle anderen waren, mit denen sie früher auch zusammen waren. Sie fangen wieder im alten Leben an und nichts war neu geworden. Und offensichtlich ging das auch. Ein zweiter Punkt. Die Tauglichen. Die Musterung Jesu war in ihrem Ergebnis niederschmetternd, aber doch nicht hoffnungslos. Immerhin waren 12 Mann zurückgeblieben und unter diesen 12 Mann waren Leute vom Schlage eines Petrus. Der hat nämlich mal an anderer Stelle gesagt, und wenn alle gehen, ich bleibe. Das waren doch Leute, das war doch ein Mann. Das passt doch haargenau an diese Stelle. Und sie können alle gehen, wir bleiben. Das war eine Elitetruppe, 12 Mann, mit denen konnte man doch was machen. Und Jesus sagt zu ihm, ich freue mich ja, dass ihr bei mir geblieben seid. Ein paar brauche ich wenigstens noch. Und mit euch kann ich was machen. Er sagt das gar nicht, ich habe mich vertan. Er sagt zu den Letzten, die bei ihm geblieben sind, wollt ihr nicht aufgehen? Als wenn ich dabei gesessen hätte, ich wäre aufgestanden und gesagt, jetzt ist endgültig Schluss, jetzt gehen wir auch. Wenn er uns nicht mal will, dann gehe ich endgültig. Die Musterung Jesu endet so, dass kein Jünger tauglich ist. Es gibt keine Tauglichen in der Nachfolge Jesu. Und mein zweiter Punkt, die Tauglichen, ist völlig falsch. Das heißt, die Untauglichen. Jesu Musterung endet damit, dass Jesus vor seinem Jüngerkreis steht, der größte Teil ist weg und ein paar Menschen sind bei ihm und er muss sagen, auch euch brauche ich nicht. Aber warum gehen die denn eigentlich nicht weg? Warum sind die denn geblieben? Was unterschied denn diese paar, die dabei blieben, von den anderen, die doch auch Jünger waren? Seine Jünger steht da extra. Und da steht wirklich Jünger. Da steht nicht Volk. Da steht nicht etliche. Da stehen keine Anonymen, sondern da steht, seine Jünger murrten. Seine Jünger empörten sich gegen ihren Herrn. Und 12 von den Jüngern blieben. Was unterschied diese 12 von ihrem Herrn? Für die anderen war das, was Jesus sagte, eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und für die 12, die übrig blieben, spricht Petrus. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das war für die anderen das, was Jesus sagte. Worte des ewigen Lebens, die nicht der Unterschied. Als Jesus zu seinen Letzten sagt, die Letzten getreuen, die dabei blieben, sagt, auch euch brauche ich nicht. Da hatten sie nur eine Antwort. Aber wir brauchen dich. Wir können nicht mehr von dir los. Jawohl, du brauchst uns nicht. Aber wir können nicht mehr zurück. Wir müssen bei dir bleiben. Das unterschied sie. Wir haben geglaubt. Das heißt, wir haben einen Schritt in unserem Leben getan, der uns von unserer bisherigen Existenz, von unserem bisherigen Leben entscheidend trennt. Wir können nicht mehr diesen Schritt zurück tun. Wir sind dein. Wir haben geglaubt, und jetzt kommt's, und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer das in seinem Leben kapiert hat, das merken die Jünger hier, kann nicht mehr zurück. Wer Jesus als seinen Herrn in seinem Leben ergriffen hat, weil er den Schritt getan hat, kann nicht mehr zurück. Und das haben die Jünger gewusst. Für sie gab es keine zwei Möglichkeiten, die eine wegzugehen und die andere da zu bleiben. Für sie gab es nur noch eine Möglichkeit, bei ihm bleiben. Und alle anderen Möglichkeiten waren Unmöglichkeiten, es ging nicht mehr. Und deswegen der Schrei des Petrus, ohne jedes Pathos. Herr, wohin sollen wir gehen? Wir können ja nicht mehr, wir müssen ja bei dir bleiben. Ich glaube, wer ernst macht mit Jesus, ist auf Leben und Tod, auf Gedeih und Verderb an Jesus gekettet. Und er kann nicht mehr zurück. Wenn es ein Zurück gäbe, gäbe es nur noch ein Zurück in die Verzweiflung. Das steht dahinter. Und das wusste Petrus. Und das wussten die anderen Jünger auch. Ihnen erging so ähnlich wie Jakob, also mit Gott an Jabbok kämpfte. Und dann verlor und dann dieser zusammengeschlagene Mann da auf der Erde lag und sich einfach an Gott festklammerte. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist die Situation der Jünger. Wenn Jesus uns heute fragt oder zu uns sagt, zu uns, die wir hier sind, ihr könnt auch gehen. Können wir dann wirklich noch gehen? Können wir dann beleidigt sagen, ich bin von dir enttäuscht und jetzt ist Schluss und können wieder anfangen, wie es früher war? Oder müssen wir sagen, Herr Jesus, wenn du mich jetzt loslässt, dann bin ich für ewig verloren. Ich kann nämlich nicht mehr ohne dich leben. Das kann ich Ihnen nur bezeugen. Es ist für mich ein großer Schrecken, wenn Jesus mal scharf zupackt, in mein Leben hinein. Herr Jesus, ich kann nicht mehr weg. Bitte, lass mich nie mehr los, denn an dir hängt es ganz allein. Wenn es an mir läge, wäre ich schon längst weg, aber dann auch schon längst in der Verzweiflung. Und das möchte ich heute mitgeben als Schluss unserer Versammlung, unserer Jugendversammlung. Bitte, Sie können ja gar nicht mehr von Jesus weg. Oder haben Sie noch eine zweite Möglichkeit, wegzugehen oder da zu bleiben? Solange wir noch schwanken, wir können gehen, wir können bleiben, haben wir noch nicht erfahren in unserem Leben, was es heißt. Ich habe erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nun möchten wir zum Schluss als Antwort einen kleinen Sprechchor haben, sprechen, den dieser Text zugrunde liegt.
Herr, wohin sollen wir gehen?
Herr, wohin?
Zurück in die Welt, da, wo wir hergekommen sind,
in den Aberglauben unserer Zeit,
in unsere Familie, ohne dich,
in unsere Arbeit, ohne dich,
in die Woche, ohne dich,
in den Sonntag, ohne dich,
in die Verlassenheit unserer Sünde.
Herr, wir können nicht mehr zurück.
Wohin sollen wir gehen, ohne dich?
Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her?
Ohne dich, wer nehme meine Würde? Wer?
Ohne dich zerstieben, würden mir im Nu Glauben, Hoffen, Lieben. Alles, Herr, bist du.
Alles?
Alles! Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Ich wehre meinem Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte.
Zeige mir, Herr, den Weg deiner Rechte, dass ich sie bewahre bis ans Ende.
Lass meinen Gang gewiss sein in deinem Wort und lass kein Unrecht über mich herrschen.
Alle meine Wege sind vor dir. Darum halte ich deine Befehle und deine Zeugnisse.
Ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle.
Herr, wohin sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens.
Und wir haben geglaubt.
Herr, stärke uns den Glauben.
Herr, erhalte uns den Glauben.
Herr, mehre uns den Glauben.
Den Glauben mehr, stärkt den Verstand, dass uns dein Name wird wohl bekannt.
Wir haben erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Ja, nun sind wir zu Ende. Wir schließen unsere Versammlung. Das habt ihr ja gemerkt, so abends gern mit dem Loblied. Nun danke alle Gott. Der Posaunenchor spielt jetzt mal ein Vers nur für uns zum Zuhören. Nur für uns zum Zuhören. Da können die Herzen leise mit in den Krieg. Es ist wirklich so, wohin sollen wir gehen? Mach uns allen das so deutlich, dass alle Wege verbaut sind, dass es keine anderen Wege gibt als den einen. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und nun hilf, dass wir alle miteinander auf diesen Weg kommen. Den Weg zum Leben, ach, den Weg, der das Leben ist. Gib das, was heute Nachmittag gesungen und gesagt wurde, ein Same ist, der auf gutes Ackerland gefallen ist und Frucht bringt, hundertfältig. Und nun, Herr, segne uns. Breit dein Segen durch graben Hände über uns alle. Amen.